HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Normalerweise wird gestreikt, um mehr Lohn oder bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Doch den Lkw-Fahrern, die derzeit in Südhessen streiken, geht es sogar um noch weniger als das. Sie wollen einfach nur endlich bezahlt werden für ihre Arbeit. Schon seit gut einer Woche harren die betroffenen Lkw-Fahrer auf den Raststätten an der A5 und A67 in Südhessen. Sie stammen aus Ländern wie Georgien oder Tadschikistan und weigern sich, ihre Fahrt fortzusetzen, so lange, bis sie bezahlt werden von ihrem Arbeitgeber, der polnischen Speditionsfirma Mansur. Eine Einigung scheint nicht in Sicht zu sein, denn der Streik weitet sich immer weiter aus. Lars Hofmann war für uns vor Ort an der Raststätte Grevenhausen an der A5 und wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, in den letzten Tagen ist es ja immer voller geworden auf dieser Raststätte. Wie ist aktuell die Lage?
Es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, das quillt hier über. Es sind lange Reihen von diesen dunkelblauen Lkw, die hier stehen. Insgesamt sind es ungefähr 120, die auch gar nicht mehr alle hier Platz haben. Die ersten Fahrer haben sich wirklich bereit erklärt, auf die gegenüberliegende Raststätte Grevenhausen Ost zu fahren. Die haben auch alle so ein bisschen Angst, die wollen nicht alleine sein, weil beim letzten Streik im Frühjahr kamen ja auch so Schlägertrupps von dem polnischen Spediteur hier hin. Da ist wirklich so eine angespannte Stimmung jetzt auch hier. Die wollen möglichst in Gruppen und zusammenbleiben. Es ist aber einfach so voll, das sagt auch die Polizei, dass das langsam hier gefährlich wird. Zum einen natürlich für die Streikenden. Die halten sich den ganzen Tag hier auf. Es gibt Reisende, die durchkommen, jetzt gerade in der Ferienzeit. Die sind in den letzten Tagen teilweise nicht mehr durchgekommen. Da sorgt die Polizei dafür, dass das eben funktioniert. Also eine Dauerlösung ist das jetzt hier nicht mehr. Es gibt Überlegungen, es gibt Verhandlungen, dass die Streikenden einfach mit ihren Lkw in eine Gemeinde in der Gegend fahren, auf einen größeren Platz, wo sie dann weiter streiken können und ihre Forderungen versuchen durchzusetzen. Das ist aber noch nicht spruchreif. Da gibt es noch keine Entscheidung, ob es einen solchen Platz überhaupt hier gibt.
Der DGB Hessen-Thüringen hatte ja jetzt zu einer Pressekonferenz an der Raststätte eingeladen. Gibt es denn eine neue Entwicklung?
Nein, das ist tatsächlich das, was der DGB und auch andere Gewerkschaften hier versuchen, so ein Ausweichquartier, nenne ich es mal, zu suchen, wo eben auch funktionierende Toiletten und Duschen dann sind. Hier am Rastplatz funktionieren die Duschen immer noch nicht. Also das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, der hat jetzt noch mal ganz klar gesagt, aus seiner Sicht müssten diese Fahrer alle Anspruch auf Mindestlohn haben in Deutschland, egal ob sie nur hier durchfahren oder ob sie hier auch ausliefern. Das ist das eine. Und er sagt, weil sich an den Arbeitsbedingungen in den letzten Monaten in dieser Spedition nichts gebessert hat, müsste jetzt langsam der Bundesverkehrsminister Wissing tätig werden. Der müsste dieser Spedition einfach die Transportlizenz hier in Deutschland entziehen, dass die einfach gezwungen werden, mal zu überdenken, was sie da einfach machen. Das sind aber im Moment, muss man auch sagen, nicht mehr als Appelle. Es ist so, dass in den letzten 2-3 Tagen überhaupt keine Zahlungen mehr an die Fahrer stattgefunden haben. In den ersten Tagen ist es ja sehr schnell gegangen. Da gab es, glaube ich, die Hoffnung, dass man diesen Streik sozusagen dadurch verhindern kann. Aber jetzt ist es doch so voll geworden. Es sind so viele Fahrer. Es kommen immer noch neue Fahrer. Ich glaube, diese Strategie ist nicht aufgegangen. Und seit einigen Tagen wird eben auch gar nicht mehr gezahlt.
Die Lage spitzt sich also weiter zu. Da scheint eine Lösung kaum in Sicht zu sein, oder?
Beim letzten Mal hat es 5-6 Wochen gedauert, zähe Verhandlungen. Es kann natürlich sein, dass am Ende die Kunden des Spediteurs wieder so einen Druck machen. Die warten natürlich alle auf ihre bestellten Materialien und ihre bestellten Güter. Das sind ja teilweise wirklich international tätige Automobilkonzerne hier in Deutschland. Das sind Lebensmittelketten in Deutschland, auch Möbelhäuser, die in Deutschland tätig sind. Und wahrscheinlich funktioniert es wieder nur so, dass die den Druck auf den Spediteur erhöhen, dass der dann zahlt, dass eben ausgeliefert wird. Aber das würde natürlich das Problem nicht langfristig und dauerhaft lösen. Ich glaube einfach, da müssen dann auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene strengere Regeln und auch strengere Kontrollen tatsächlich eingeführt und umgesetzt werden.
Lars Hofmann über den Lkw-Fahrerstreik in Südhessen. Die betroffenen Fahrer fordern ihren ausstehenden Lohn von der polnischen Speditionsfirma Mansur. Auch wenn es gerade mal etwas kühler ist in Hessen, die Durchschnittstemperaturen steigen. Und das Land Hessen hat deswegen vor kurzem einen Hitzeaktionsplan vorgestellt, der festlegt, wie Behörden bei extremer Hitze reagieren sollen. Auch die Kommunen sollen solche Pläne bis spätestens in 2 Jahren erarbeiten. Und die Stadt Frankfurt, die geht sogar darüber hinaus und hat jetzt einen sogenannten Klimafolgenaktionsplan vorgestellt. Und damit will sich die Stadt nicht nur für extreme Hitze wappnen. Mehr dazu von Tobias Lübben.
Um den Klimafolgenaktionsplan vorzustellen, hat die Frankfurter Umweltdezernentin sinnigerweise in den Palmengarten geladen, ins Palmenhaus, wo das ganze Jahr über tropische Temperaturen herrschen. Draußen ist aber von Hitze nichts zu spüren in Frankfurt, stattdessen Nieselregen, grauer Himmel bei knapp 20 Grad. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen trägt lange Ärmel und ist froh darüber.
Ich kenne diese Sommer. Das ist der deutsche Sommer, der heute, also in diesem Jahr anscheinend stattfindet. Ich bin darüber sehr erleichtert.
Denn Frankfurt erlebt leider immer öfter auch ganz andere Tage. Vor 5 Jahren zum Beispiel wurde mit 40,2 Grad in der Innenstadt der bis heute gültige Temperaturrekord in Hessen aufgestellt. Extremwetter, für das die Behörden einen Plan brauchen.
Was machen wir dann? Wie warnen wir die Bevölkerung? Wenn es zu Starkregenereignissen kommt, was machen wir dann? Wie sind wir vorbereitet? Wie ist da die Feuerwehr ausgerüstet? Wie können wir helfen?
Der Plan sieht bis jetzt 34 Szenarien vor und soll stetig erweitert werden. Für jeden Fall werden die zuständigen Behörden benannt. Bei Extremhitze zum Beispiel ist das Gesundheitsamt gefragt. Es soll dafür sorgen, dass niemand Gesundheitsschäden erleidet, etwa weil er zu wenig trinkt, sagt Annette Christ vom Gesundheitsamt.
Unter anderem die alten, alleinlebenden Menschen. Und wir hoffen natürlich, genau diese Bevölkerungsgruppen zu erreichen und die abzuholen. Durch Nachbarschaftstelefone, durch Hitzetelefone, durch sogenannte Buddy-Systeme.
Alleinlebende sollen Buddies bekommen, also Kumpel, Menschen, die mal nachschauen, mal nachfragen, wie es geht. Wenn es brennt, ist natürlich die Feuerwehr zuständig. Und auch die Brandfälle ändern sich durch den Klimawandel, sagt Florian Grün von der Feuerwehr Frankfurt.
Wir haben eine deutliche Zunahme, zumindest eine spürbare Zunahme im Bereich der Wald- und Vegetationsbrände, die einfach nicht ins tägliche Einsatzbild der Feuerwehr gehörten. Wir haben da eine Zunahme zu verzeichnen, müssen denen einfach technisch und auch taktisch anders begegnen.
Und dafür brauchen die Brandbekämpfer auch anderes Material. Andere Schutzkleidung, Tankwagen, um Löschwasser auch in entlegene Waldstücke zu bringen, längere Schläuche und anderes mehr. Aber auch für den umgekehrten Fall rüstet sich die Feuerwehr, nämlich, dass sie Wasser abpumpen muss, wenn durch starken Regen Tunnel oder U-Bahnhöfe volllaufen. Auch dieser Fall ist im Plan vorgesehen. Was der Plan dagegen nicht umfasst, betont Umweltdezernentin Heilig, ist der Kampf gegen den Klimawandel als solchen, also die Ursachenbekämpfung. Dafür gäbe es andere Ansätze, sagt die Grünen-Politikerin.
Pläne sind dazu da, dass wir uns wappnen, dass wir also vorbereitet sind für den Ernstfall, also für die Katastrophe. Aber solche Pläne halten den Klimawandel leider nicht auf.
Die Stadt Frankfurt will sich besser auf Hitze und andere Wetterextreme vorbereiten, die durch den Klimawandel verursacht werden. Infos dazu hatte Tobias Lübben. Ja, und um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen, wird ja immer wieder die Energiewende gefordert. Eine Rolle spielt dabei der Wasserstoff. Und die deutsche Industrie soll möglichst diesen grünen Wasserstoff nutzen, um von Kohle und Erdgas wegzukommen. Aber woher soll der Wasserstoff genau kommen und durch welche Leitungen soll er fließen? Diese Fragen stellt sich auch Essity in Wiesbaden. Das ist eine riesige Papierfabrik, die aus dem Erdgas aussteigen und auf grünen Wasserstoff umsteigen will. Und zwar so schnell wie möglich. Wie das funktionieren soll, berichtet Jens Borchers.
Also wir als Werk, wir verursachen aktuell noch 140.000 Tonnen CO2 pro Jahr.
Thorsten Becherer, der Werkleiter der Papierfabrik Essity, will aber 0 Tonnen CO2 pro Jahr. Technisch geht das. Sie haben es ausprobiert. Und Thorsten Becherer sagt, der Umstieg auf grünen Wasserstoff wäre gut fürs Klima und gut auch gegenüber der Konkurrenz. Denn Erdgas werde immer teurer werden, CO2-Zertifikate auch. Und wer da als Erster den Umstieg auf Wasserstoff schaffe, der habe einen Wettbewerbsvorteil. Um grünen Wasserstoff zu verteilen, wird es ein deutschlandweites Pipeline-Netz geben. Daran will die Papierfabrik Essity angeschlossen werden. Nur die deutschlandweite Pipeline, die kommt bestenfalls in 10 Jahren. Essity-Manager Becherer will nicht so lange warten. Die Lösung? Ein regionales Netzwerk.
Deswegen wollen wir mit diesem regionalen Netz anfangen, mit lokaler, mit regionaler Elektrolyse Wasserstoff herzustellen
uns, aber auch andere große Industriefirmen hier damit versorgen. Wir können dieses regionale Netz schon als Speicher nutzen. Und wenn die transnationale Pipeline kommt, dann sind wir vorbereitet und schließen nur noch das regionale Netz an.
Für so ein regionales Netzwerk wären die Stadtwerke Mainz zuständig. Also auf nach Mainz zu Tobias Brostze, dem technischen Vorstand der Stadtwerke dort. Frage: Bekommt Essity sein regionales Netzwerk?
Grundsätzlich sehr gerne. Es gibt wie so häufig rund um die Energiewende immer noch so ein paar Wenn-Danns, die auch wir brauchen, um das leisten zu können.
Über ein wichtiges dieser Wenn-Danns wird gar nicht in Mainz, sondern in Brüssel bei der Europäischen Union verhandelt. Es geht da um eine Verordnung, die regeln soll, wer darf eigentlich künftig Wasserstoffnetze in Europa betreiben. Der Entwurf für diese Verordnung, der schließt Betriebe wie die Stadtwerke Mainz bisher aus, sagt Vorstand Tobias Brostze.
Weil die Verordnung, die Gasbinnenmarktrichtlinie, so aufgebaut ist, dass eigentlich nur komplett neue Unternehmen am Markt oder sehr große internationale Konzerne in die Wasserstoffversorgung reingehen können. Weil eine Nebenbedingung ist, man darf keine anderen Netze betreiben und man darf nicht in der Energieerzeugung und im Stromvertrieb aktiv sein, was wir natürlich alles sind.
Also wären dann die Stadtwerke Mainz eventuell raus aus der Wasserstoffversorgung? Wir sind wieder zurück bei Essity. Werkleiter Thorsten Becherer weiß, es wird wohl noch einige Zeit dauern mit dem regionalen Netzwerk für Wasserstoff. Becherer gibt sich dennoch optimistisch und appelliert.
Netzbetreiber, Industrie und Politik gemeinsam ringen um die besten Lösungen und dann Gas geben. Also im wörtlichen Sinne Gas geben, ja. Wasserstoff geben, das ist vielleicht der richtige Slogan.
Die Firma Essity in Wiesbaden will künftig Papier mit Wasserstoff herstellen statt mit Erdgas. Aber das ist gar nicht so einfach, wie hr-Inforeporter Jens Borchers berichtet hat. Die Bundeswehr sucht Personal und bietet vor allem Frauen da gerade eine besondere Gelegenheit, mal reinzuschnuppern. Und zwar bei einem 5-tägigen Camp in der Burgwaldkaserne in Waldeck-Frankenberg. Dort geben Soldatinnen jungen Frauen einen Einblick ins Leben bei der Bundeswehr. Silvia Ritter hat das Camp für uns besucht.
Liegestütze auf dem Gelände der Burgwaldkaserne. 23 junge Frauen haben ihre Sommeroutfits gegen einen Feldanzug getauscht, für 5 Tage zumindest. Aktuell stecken sie noch in einer Schutzweste, 12 Kilo schwer, wegen der Keramikplatten.
Das ist eine Splitterschutzweste. Im Auslandseinsatz kann die auch Leben retten. Sie schützt vor Kugeln, vor feindlichen Schüssen.
Obergefreite Sophia, gerade bei den Feldjägern in Fritzlar stationiert, war letztes Jahr selbst noch im Camp. Und dann?
Ja, 2 Wochen später habe ich eigentlich auch meine Bewerbung dann abgegeben, weil es mir so gut gefallen hat.
Das Camp soll Einblick geben ins Leben der Soldatinnen. Stube teilen, Kantinenessen, Frühsport, aber auch Zeit für Zwischenräume geben. Gespräche und offene Ohren für Fragen, die man sich vielleicht sonst nicht zu trauen gewagt hätte.
Ich glaube, das hat mir mit am besten gefallen, dass man halt trotzdem menschlich miteinander reden konnte. Auch über privatere Sachen, wie es aussieht mit Kindern, Familie.
Viele der Teilnehmerinnen sind 16 oder 17 Jahre alt. Die Älteste ist 42. Eine Grenze nach oben gibt es nicht. Hauptfeldwebel Mandy Jupe ist Karriereberaterin in Frankfurt, aktuell aber als Gruppenführerin beim Camp dabei.
Ja, wir machen auch noch den Sporttest mit denen. Morgen haben wir einen ganzen Geländetag draußen, wo es in Richtung Tarn und Täuschen geht und auch noch mal ein bisschen Kfz-Ausbildung. Ich sag mal, alles, was so die ersten 3 Monate in der allgemeinen Grundausbildung ansteht.
800 Soldaten sind hier in der Frankenberger Burgwaldkaserne stationiert. 12% davon sind Frauen. Das trifft auch den bundesweiten Durchschnitt. Stationiert in Frankenberg ist das Bataillon Elektronische Kampfführung 932. Eva Rempel hat gerade einen Blick in den Panzer geworfen. Die 17-Jährige kommt aus Wolfhagen in Nordhessen.
Wir durften heute Morgen auch schon am Schießsimulator schießen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also die Uhrzeiten zum Beispiel zum Aufstehen sind gewöhnungsbedürftig. Aber man darf jetzt auch nicht vergessen oder nicht sagen, dass die Frauen total viel Rücksicht nehmen und dass die uns da so ein bisschen den Welpenschutz ziehen. Da wird einmal manchmal durchgegriffen und gesagt, hier jetzt mal antreten und stillgestanden.
Bis zum Ende der Woche läuft das Camp noch. So lange haben die Teilnehmerinnen also noch Zeit zu entscheiden, ob das Leben als Soldatin für sie in Frage kommt oder auch nicht.
Die Bundeswehr wirbt um Nachwuchssoldatinnen bei einem Schnuppercamp in Nordhessen. Wie das genau aussieht, hat sich hr-Inforeporterin Silvia Ritter angeschaut. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast auf hessenschau.de.